بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزني عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا المتن الطيب المبارك الموسوم بمتن ثلاثة الأصول، شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا ومع اللقاء 21، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سوق بيت الله دم هام دبيتن دم الأبامة دم بامهاتكم دم فيل ونزين دم نقطة إيدن جزنتن unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und diejenigen, die ihn Folgen leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen von Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Und zu Anfang des 21. Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
هذا وما زلنا بين يدي الأصل الثاني من هذه الأصول، ومعرفة دين الإسلام. وعلمنا أن الدين له مراتب، مراتبه ثلاث مراتب. الأولى الإسلام، وبيناها بينا الإسلام بأركانه. الثانية الإيمان، والتي ما زلنا معها. الثالثة الإحسان. في الدرس الماضي وقفنا مع المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإيمان، بينا مفهومه، وفي هذا اللقاء نقف بين يدي أركانه. وقبل البداء كما تعودنا نستمع من يذكر إلى الجزء من المتن الذي سبق شرحه، فمن يطرى يسمع لنا الجزء الماضي الذي بيناه في الدرس الماضي مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية.
So kommen wir, liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der zweiten Rangstufe, weil, wie wir erwähnt haben, die Religion besteht aus drei Rangstufen. Erstens Al-Islam, zweitens Al-Iman und drittens Al-Ihsan. Nachdem wir letzte Woche die Einführung in Al-Iman gemacht haben, werden wir heute die dazugehörigen Säulen, inshallah, näher erwähnen und erläutern. Aber wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, dass zu Beginn des Vortrages ein Bruder das auswendig gelernt inshallah auf Deutsch wiedergibt und ein anderer Bruder das Ganze auf Arabisch wiedergibt. So zwei freiwillige vor inshallah. Barakallahu fikum.
So, Arabisch?
Ja.
Okay. Türkisch. Inshallah, der Dars kann noch die Sprache Türkisch kann.
المرتبة الثانية الإيمان، وهو ضلع 70 شعبة، فأعلاها شهادة أن لا
قوله،
فأعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
وأركانه وأركانه ستة.
وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره
وبالقدر
وتؤمن بالقدر خيره وشره.
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: لن نشرح اليوم ليس البر.
والدليل قوله تعالى: ليس البر أن تؤمنوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أن
من آمن
بالله واليوم الآخر
والملائكة
والكتاب والنبيين.
نعم، ده دليل الخمس أركان. ودليل القدر
إن كل شيء خلقناه بقدر.
فتح الله لك. حسن الله فيك. دويتش
تستمتع بدويتش إن شاء الله.
طبعا هو أنا وخذ الجزء اللي شرحناه بس احنا زودنا له الجزء بتاع اليوم كمان عشان كده اتفاجئناه.
Also der Bruder hat das auswendig gelernt wiedergegeben und der Sheikh hat dann noch ein bisschen weiter von ihm verlangt, deswegen ist er war so unsicher gewesen. Aber das auswendig gelernt, was er auswendig lernen sollte, hat er gut gemacht.
Artikel? Deutsch? Nein, Deutsch. Muharram, da kann ich mal وجود. MashaAllah, Hafiz?
MashaAllah.
Okay.
Die zweite Rahmenschluss, der Iman, dieser besteht aus mehr als 50 Teilen.
Stufen bzw. Zweigen.
Dieser besteht aus mehr als 70 Stufen. Die höchste Stufe ist davon La ilaha illallah.
Sind die Worte La ilaha illallah?
Sind die Worte La ilaha illallah. Die geringste Stufe davon ist, dass man Scham von dem Weg wegräumt. Und Al-Hayah, die Schamhaftigkeit, ist ein Zweig davon. Dies beinhaltet ein Hadith der Bukhari und Muslim. Die Säulen bestehen aus, der Iman besteht aus 6 Säulen. Der Glaube an Allah, der Glaube an die Engel, der Glaube an die Bücher, der Glaube an die Propheten, der Glaube an die Vorherbestimmung, der Glaube an die Vorherbestimmung, im Guten als auch im Bösen. Der Beweis dafür ist in Surat Al-Baqarah, Vers 177, wo Allah sagt: Güte ist nicht, dass ihr eure.
Nicht darin besteht Güte.
Nicht darin besteht Güte, dass ihr eure Gesichter nach Osten oder nach Westen wendet. Güte ist viel mehr, dass ihr an Allah.
Dass man an Allah
an den jüngsten Tag.
Den jüngsten Tag.
An die Engel.
Die Engel.
Die Bücher und die Propheten glaubt. Der Beweis für die Vorherbestimmung ist, in Surah Al-Qamar, Vers 49, wo Allah Erhabene sagt: Wir haben
jedes. Gewiss.
Gewiss. Gewiss, wir haben jedes.
Alles.
Alles mit bestimmtem Maß erschaffen.
Na, mach ich. Bei den Versen. Das ist ein bisschen auf die Genauigkeit, wenn das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, wenn nicht, dass das falsch verstanden wird oder so.
Ja, bei ihm geht es schon genau drauf.
Bei ihm, weil ich weiß, dass es einer der fleißigsten Schüler ist.
Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Idhan, im Dars al-Madi bayanna mafhum al-Iman fi lughat al-Arab wa fi al-Shar. Wa bayanna anasirahum. Fi hadha al-liqa'a nitkallim an arkan al-Iman. أركان الإيمان ستة كما بينها النبي عليه الصلاة والتسليم في إجابته على سؤال جبريل في الحديث المشهور: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي رواية حلوه ومره. في هذه الإجابة بيّن النبي عليه الصلاة والتسليم أن للإيمان أركانا وأن عددها ستة أركان: إيمان بالله، هذا هو الركن الأول. ومعنى الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله عز وجل، بأنه الخالق المالك المدبر سبحانه جل جلاله، أي تفرده في ربوبيته، وأن تؤمن بإلهية الله رب العالمين، أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله وحده. ثالثا، أن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. باختصار الإيمان بالله أي تفصيل التوحيد كاملا، هو الذي بيناه في الأصل الأول في معرفة الله رب العالمين. فلما تيجي تتكلم عن هذا الركن هتتكلم عن التوحيد كامل، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. إذا معنى الركن الأول ما ذكرت، مفهوم التوحيد الذي بيناه وفصلناه وفصلنا فيه في حديثنا عن الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة، أن تعرف ربك، تعرف ربك بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، بكل ما يجب له من كمال وجلال وجمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Der beweisende Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für diese sechs Säulen des Iman, weil wir erwähnt haben, wir haben die Einführung gemacht und heute behandeln wir die Säulen inshallah, ist der Beweis von Hadith von Jibril alaihi salam, als er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Yani wir lassen den ersten Teil des Hadithes weg und den letzten, aber dann fragt er ihn, yani erzähle mir von Iman, und dann erwähnt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genau diese sechs Säulen. Und dann sagt der Fragende, yani Jibril alayhi salam, yani du hast die Wahrheit gesprochen. Das ist der Beweis dafür, dass wir daran glauben, was in der Sunna vorgekommen ist, yani nachdem wir die Verse erwähnt haben, was in der Sunna vorkommt, bezüglich der Beweislage für die sechs Säulen des Iman. Fangen wir mit der ersten an, und zwar ist dies der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Wir fangen mit der ersten an, und zwar ist dies der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte es allgemein formuliert so festhalten, dass die erste Säule das beinhaltet, was die verschiedenen Tawhid-Stufen beinhalten. Ja, yani sei es jetzt Rububiyya, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig in seiner Herrschaft spricht, in deiner Anbetung, oder was die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala betreffen. Und dies ist das, was wir schon zu Anfang dieser Vortragsreihe gemacht haben, als wir erwähnt haben, das erste Fundament, yani die erste fundamentale Grundlage, dass man Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt, sozusagen das Kennen oder die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, die Kenntnis über deinen Herrn. Und das ist das, was wir schon mehrmals yani in diesen vorausgegangenen Unterrichten erwähnt haben.
ننتقل الآن إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة جمع ملك، جمع ملك، وهو المرسل، وهو المرسل معناه في اللغة المرسل، لأن أصلها ملك، أصلها في لغة العرب بالهمز، ولكن حذفت الهمز تخفيفا، تخفيفا للنطق، فأصلها مألك من آلك، آلك يعني أرسل. وذلك عندك موقع على الشبكة العنكبوتية اسمه الألوكة، بمعنى الرسالة، موقع الألوكة اللي هو إيه؟ الرسالة. فإذا الملائكة جمع ملك، وأصل ملك في اللغة العربية مألك أي المرسل، فهذا معناها في لغة العرب. يبقى الملائكة المرسلون، الملائكة المرسلون. طيب أنا عايز أتكلم عن قضية الإيمان بالملائكة، إيه معنى أن تؤمن بالملائكة باختصار شديد؟ المعنى باختصار أن يؤمن المسلم بأن لله جل جلاله ملائكة، وهم خلق من خلق الله جل وعلا، جعلهم الله تعالى موكلين بتصريف هذا العالم، جعلهم الله تعالى موكلين بتصريف هذا العالم، ينفذون أمره جل جلاله ولا يعصونه جل وعلا. الدليل قال الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا والشاهد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي آيات أخرى في سورة الأنبياء في الآية 26 وصفهم الله تعالى بقوله عباد مكرمون. وفي آيات أخرى وصفهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أي أنهم لا يضعفون من التسبيح، فوظيفتهم التسبيح، فالتسبيح بالنسبة لهم كالطعام والشراب والهواء بالنسبة لنا. هذا مفهوم الإيمان بالملائكة، يبقى أن تؤمن بأن لله جل جلاله ملائكة خلقهم الله جل وعلا، وهم موكلون بتصريف شؤون العالم بأمر الله جل جلاله، وأنهم يطيعون الله ولا يعصونه، وأنهم عباد مكرمون، وأن وظيفتهم التسبيح. هذا هو الإيمان الإجمالي بالملائكة. ثم عندنا الإيمان التفصيلي، وهذا ما سوف نبينه. وهذا النوع من الإيمان التفصيلي بالملائكة يختلف فيه كل إنسان بحسب علمه. إنما الإيمان الإجمالي الذي يجب على كل مسلم ومسلمة فيما يتعلق بالملائكة ما ذكرت، نكرر المرة الثانية، أن يؤمن المسلم والمسلمة لأن لله جل جلاله ملائكة خلقهم الله جل وعلا، وهم موكلون بتصريف شؤون العالم بأمر الله، وأنهم يطيعون الله ولا يعصونه، وأنهم عباد مكرمون، وأن التسبيح بالنسبة لهم كالطعام والشراب والهواء بالنسبة لبني الإنسان. هذا هو الإيمان الإجمالي بركن الملائكة. نعم.
Wir kommen zur zweiten Stufe, zur zweiten Säule, meine ich. Und zwar ist dieser Glaube an die Engel. Wir haben erwähnt, die erste Säule ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Und da haben wir auf die vorausgegangenen Unterrichte hingewiesen, dass man sich das nochmal anschauen kann, Allah subhanahu wa ta'ala zu kennen, die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, seine Namen, Eigenschaften und Ähnliches angehen. So kommen wir jetzt zur zweiten Säule, und zwar ist dieser Glaube an die Engel. Der Glaube an die Engel. Man sollte wissen, dass das Wort Malaika im Arabischen, linguistisch gesehen, die Pluralform von Malak ist. Dass es die Pluralform von Malak ist, und ein anderes Wort dafür ist Al-Mursal, sogenannt Gesandt sozusagen von Allah subhanahu wa ta'ala. Dies sprachlich gesehen. Religiös gesehen, aus islamischer Sicht gesehen, bedeutet der Glaube an genau diese Engel, dass der Muslim einen festen Glauben daran hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Engel erschaffen hat, dass sie Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala sind und die zuständig sind für verschiedene Bereiche, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen zugeordnet hat. Wir sehen zum Beispiel, unter die sich Allah Befehl nicht widersetzen, wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran sagt, O ihr, die ihr glaubt, hütet euch und eure Angehörigen vor einem gewaltigen Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Und da sind Engel, sinngemäß Übersetzung, die sich Allahs Befehl nicht widersetzen und sie tun, was ihnen befohlen wird. Dies ist der Beweis dafür, um zu sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese erschaffen hat und sie sich dem Befehl Allah subhanahu wa ta'ala nicht widersetzen. In anderen Versen, wie zum Beispiel in Surah Al-Anbiya, sehen wir, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala mit edlen Engeln, mit edlen Dienern sozusagen betitelt hat. Man sollte wissen zu ihren Eigenschaften, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala tags wie nachts über immer am Preisen sind. Dass sie immer Allah subhanahu wa ta'ala nur preisen. Tags über und nachts über. Und wie der Sheikh erwähnt hat, kann man sich das so vorstellen, wie wir Nahrung und Trinken zu uns nehmen und die Luft brauchen zum Atmen und so weiter und so fort. So ist für sie die Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala. Dass sie dadurch nicht schwächer werden oder sowas, sondern vielmehr stärker. dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nachts über und tagsüber immer am Lobpreisen sind. Und so viel zur islamischen Sicht bezüglich diesem Thema der Glaube an die Engel.
الإيمان التفصيلي بالملائكة كما ذكرتم يختلف كل إنسان على حسب علمه به. فمن ذلك أن يعرف المسلم وتعرف المسلمة أوصاف الملائكة كما جاءت في القرآن والسنة، ويعرف أحوالهم ومقامهم عند ربهم والوظائف الموكلة لهم، فكل هذا من الإيمان التفصيلي بالملائكة. وعليك نبذة مختصرة عن هذا النوع من الإيمان بالملائكة. فلابد أن يعلم المسلم أن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله جل جلاله من نور، يبقى يعرف طبيعة خلقهم أنهم مخلوقات نورانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أو كما قال النبي، إشارة إلى قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالحديث بين طبيعة خلق كل من الملائكة والجن والإنس. الملائكة مخلوقات من نور، الجن مخلوقات من مارج من نار اللي هو لهب النار، الإنسان خلق من تراب في أصل آدم عليه السلام. يبقى تعرف أن طبيعة خلق الملائكة من نور، هذه واحدة. ثانيا تعلم أن لهم أعمالا، من ذلك مثلا وظيفة الوحي، الوحي والموكل بها جبريل عليه السلام. فوظيفة جبريل عليه السلام ينزل بوحي السماء على الأنبياء والمرسلين، هذه وظيفته عليه السلام. لذلك بموت النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي عن الأرض، لذا بكت أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: بموتك يا رسول الله انقطع الوحي عن الأرض. شو البكاء على الوحي جبريل عليه السلام، أي انقطع نزول جبريل بالوحي خلاص. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم رسل الله عليه الصلاة والسلام، فبموته انقطع الوحي. مش تقول لي بقى انقطع ما ينزلش في الأرض، لا، ما ينزلش بالوحي، لأن ثبت في القرآن في سورة القدر أن الملائكة والروح تتنزل فيها. إنما انقطاع الوحي معناه انقطاع نزول جبريل بالوحي، إن خلاص مهمة الرسالة اكتملت بإرسال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص يبقى الوحي انقطع بموته عليه الصلاة والسلام. إذن تعرف، وتعرف أيضا أن طبيعة أو حال جبريل في خلقته أن له 600 جناح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يجمع المشرق والمغرب بين جناحيه، وأنه ملك قوي أمين فهو يلقب بأمين السماء، وأنه الذي علم نبينا عليه الصلاة والسلام بفضل ربنا جل جلاله، وورد ذكره عليه السلام في كثير من الآيات على مائدة سورة البقرة: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآية. وبين الله تعالى عداوته للكافرين الذين كفروا بجبريل عليه السلام: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. وخص جبريل وميكائيل لأن اليهود كانوا يختلفون فيه، وكذلك بعض الملل، فبين الله قدره منزلته عليه السلام. وفي سورة النجم علمه شديد القوة هذا جبريل عليه السلام. إذن تعرف أن منهم جبريل عليه السلام وأنه الموكل بوحي السماء ينزل على الأنبياء والمرسلين وأنه ملك قوي أمين وأنه من الملائكة المقربين عليهم جميعا السلام. أيضا تعرف أن من بين الملائكة ميكائيل عليه السلام هو ملك مقرب وظيفته قطر السماء وأخذ اسمه من الكيل لأنه مسؤول عن القطر، فلا تنزل حبة ماء أو قطرة ماء من السماء إلا بأمر الله وعن طريق هذا الملك المقرب، وتنزل في الموضع الذي أراده الله جل جلاله. وقيل أنه ما تنزل قطرة ماء من السماء إلا ومعها ملك يضعها في الموضع الذي أراده الله سبحانه جل جلاله. الموكل بذلك من؟ ميكائيل عليه السلام. كذلك نعرف أن من الملائكة ملك الموت وأعوان ملك الموت، وملك الموت موكل بقبض أرواح العباد عليه السلام فهو ملك الموت. أما ما اشتهر بين الناس أن اسمه عزرائيل هذا لم يثبت بنص صحيح، بل هو من الإسرائيليات، بل الوارد في القرآن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم في سورة السجدة، إذن هو ملك الموت. وبعضهم يقول لك اسمه عبد الرحمن، هذا لم يثبت، كلنا عباد للرحمن، لكن لم يثبت أن اسمه عبد الرحمن عليه السلام، بل هو ملك الموت كما سماه القرآن وكما سماه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازم ثم يأتيه ملك الموت. فلا نتقول على الله ولا نتقول على رسول الله وندعي أسماء لم تثبت في كتاب ربنا ولا في صحيح سنة نبينا، فلا نقول عزرائيل ولا نقول عبد الرحمن، ولكن نقول ملك الموت. كذلك منهم الترجمة ممكن
Liebe Geschwister, nachdem wir erwähnt haben, wie der Glaube an die Engel sein sollte, sollte man wissen, dass jeder, yani der Glaube sich daran bemisst, wie sehr du dich mit der Materie sozusagen auseinandersetzt und je mehr du die Eigenschaften und die Art und Weise dieser Engel kennenlernst. Man sollte wissen, in ihrer Schöpfung, dass uns überliefert ist, dass sie aus Nur, yani grob übersetzt, aus Licht erschaffen worden sind von Allah subhanahu wa ta'ala, basierend auf dem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagt, Allah erschuf die Engel aus Nur. Aus dem Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem gesagt wird, Allah subhanahu wa ta'ala erschuf die Engel aus Licht und erschuf die Jinn sozusagen aus einer Form des Feuers, die höchste Stufe des Feuers sozusagen. Und er hat den Menschen erschaffen, wie es euch offenbart wurde. Und so sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, das Gleichnis von Isa alayhi salam ist wie Adam, er erschuf ihn aus Erde. Yani der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verrät uns hier, indem er sagt, Allah erschuf die Engel aus Licht und die Jinn aus einer bestimmten Art vom Feuer und hat die Menschen so erschaffen, wie es erst euch offenbart hat. Und wir sehen, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, indem er sagt, wahrlich das Gleichnis von Isa ist dasselbe wie von Adam, er hat ihn aus Erde erschaffen. Man sollte ebenfalls wissen, dass die Engel verschiedene, ja, wenn man es grob übersetzt, verschiedene Berufe sozusagen haben. Die Engel haben verschiedene Tätigkeiten zu erfüllen. Die Engel haben verschiedene Tätigkeiten zu erfüllen. So sehen wir zum Beispiel, dass die Tätigkeit von Jibril a.s. zur Lebenszeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die war, dass er die Offenbarung zu dem Gesandten Allahs überbrungen hat, von Allah subhanahu wa ta'ala. Was jetzt nicht bedeutet, dass Jibril oder die Engel nicht nur auf die Erde herunterkommen, sie kommen schon herunter, nur es gibt keine Offenbarung mehr. Dies war die Tätigkeit von Jibril alaihi salam. Ebenfalls in seiner Art und Weise oder in seinen Eigenschaften ist uns überliefert, dass Jibril alaihi salam 600 Flügel besitzt. Dass Jibril alaihi salam 600 Flügel besitzt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, womit er Osten und Westen sozusagen befüllt mit seinen Flügeln. Ebenfalls das Besondere von Jibril alaihi salam oder von Mikael alaihi salam sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese in einer bestimmten Art und Weise in Surah Al-Baqarah erwähnt, indem er sagt, sprich, wer ist ein Gegner von Jibril und Mikael oder in einer anderen Sache an Allah,
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين.
الله سبحانه وتعالى sagt, wer Feind ist sozusagen gegenüber Allah und seinen Engel und seinen Gesandten, wer Allah und seine Engel und seine Gesandten, und dann erwähnt Allah سبحانه وتعالى speziell nochmal in einer bestimmten Art und Weise, und Jibril und Mikael Feind ist, so ist Allah den Ungläubigen Feind. So ist Allah den Ungläubigen Feind. So viel, um zu zeigen, wie Allah subhanahu wa ta'ala Jibril und Mikael alaihi wasalam im Koran erwähnt hat. Die Tätigkeit von Mikael alaihi wasalam, wieso erwähnt der Schiff das? Wie er erwähnt hat, unser Glaube wird stärker und aufrichtiger zu sagen, wenn wir die Kenntnis genau über diese Engel haben. Deswegen ist es wichtig, dass man hier auch aufpasst, auch wenn es ein bisschen trocken rüberkommt, wie sie erschaffen worden sind, was ihre Tätigkeiten sind und so weiter. Die Tätigkeit von Mikael alaihi salam, wie uns überliefert ist, ist, dass er zuständig ist für den Regen. Ebenfalls haben wir Malak al-Maut, der zuständig dafür ist, um die Seelen der Menschen zu entnehmen. Malak al-Maut ist zuständig dafür, um die Seelen der Menschen zu entnehmen. Und wie manche von Ihnen vielleicht sagen, er heißt Israel oder manche sagen Abdurrahman, das sind Dinge, die nicht authentisch überliefert worden sind. Im Koran wird er Malak al-Maut genannt, in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird er ebenfalls Malak al-Maut genannt. Also halten wir unseren Glauben daran fest, dass er so heißt, und wir erfinden keine Namen, die nicht authentisch überliefert worden sind.
Dann okay. وأن تعرف أيضا أن من الملائكة الحفظة الكرام الذين يكتبون أعمالنا ويسجلون أقوالنا، وقد ورد ذكرهم في سورة الانفطار، قال الله تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذلك في سورة قاف، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقال بعض العلماء فأحدهم يسمى رقيبا والآخر عتيدا، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. ومن رحمة الله بنا أن الملك الموكل بكتابة السيئات كما وردت بعض الآثار إذا وقع من العبد سيئة يريد أن يكتبها فينتظر لعلك تتوب، وهكذا رحمة. بل من رحمة الله بنا أيضا كما جاء في بعض الآثار أن العبد إذا تاب بدلت السيئة إلى حسنة، بل وقيل أن الله تعالى ينسي الملائكة هذا الذنب رحمة بعبده وسترا عليه. إذا عندنا الملائكة الحفظة وظيفتهم كتابة أعمالنا وتسجيل أقوالنا، وذا بيدعونا إلى الحياء من التقصير. نرى بعض الناس في دنيا الناس إذا أراد أن يقترف ذنبا أمام الناس استحى، فما بالك من الملائكة لست معك ليل نهار، كيف لا تستحي من الملائكة وهم مخلوقات نورانية؟ إذا كنت تستحي من مخلوق مثلك فما بالك بالملك الذي عن يمينك وعن شمالك معك يطوى أعمالك ويسجل أقوالك، عليك أن تستحي. ثم كيف لا تستحي من رب العزة جل جلاله هو السميع البصير العليم؟ إذن من الملائكة الحفظة، ومنهم أيضا حملة العرش، وقد جاء ذكرهم في سورة الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنهم أيضا ملائكة لهم وظائف متعددة، من ذلك ملائكة موكلون بمجالس الذكر، مجالس العلم، كما جاء في الصحيح حديث أنس وغيره رضي الله عنهم أجمعين أن النبي قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. هؤلاء الذين فرغوا أوقاتهم لذكر الله رب العالمين، إما بمدرسة القرآن وتلاوته وحفظه وحسن ترتيله، وإما بتدريس العلم وما يتعلق بالقرآن من آداب وأحكام وما يتعلق به من تدبر وفهم ومقاصد وما يتعلق به من أخبار وقصص، أو ما يتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن لله ملائكة يطوفون بالطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجتكم، أي ما تطلبون موجود هنا في هذا المسجد في هذا الوقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فأنتم الآن والله تجلسون تحت ظلال ملائكة أو أجنحة ملائكة الرحمن، هم معنا الآن يستمعون الذكر، يحفوننا بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم يسبحونك ويذكرونك ويمجدونك ويعظمونك. يقول الله تعالى: وهل رأوني؟ يقولون: لا والله يا ربنا ما رأوك. يقول: فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا وتعظيما. يقول: ماذا يطلبون؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. ده اسمه سؤال استنطاق، وهنعرف يعني استنطاق إن شاء الله. ماذا يطلبون؟ يقولون: يطلبون رضاك والجنة. يقول: وهل رأوها؟ يقول: لا والله يا ربنا ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يقول الرب جل جلاله أعلم: ومما يتعوذون؟ يقولون: يتعوذون من سخطك والنار. يقول: هل رأوها؟ يقول: لا والله يا ربنا ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. عندها يقول ربنا جل جلاله: أشهدكم لأني قد غفرت لهم. فيقوم ملك ويقول: يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، يعني ما جاء المجلس الذكر ولكن جاء لمصلحة ما فوجد المجلس فجلس. فيقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت له. أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. الشاهد أن في صنف من الملائكة وظيفتهم: أنتم يا من تذكرون الله يبحثون عنكم في كل مكان، هذه وظيفتهم، يبحثون عن الذاكرين والذاكرات. طيب إيه كمان من الملائكة؟ لا بد أن تعلم أيها المسلم وتعلم أيتها المسلمة أن الملائكة لهم صفات، فمن صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون. هنعد التاني. من صفات الملائكة التي ينبغي أن تعيها أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون ولا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة. فمن قال إن جبريل ذكر فقد كفر، ومن قال إن جبريل أنثى فقد كفر. هو ملك مخلوق من نور، كيف يكون فيهم ذكورة أو أنوثة؟ هم لا يتزوجون ولا يتناسلون، لا يأكلون ولا يشربون. ولذلك كفر مشرك العرب أنهم وجعلوا الملائكة بنات الرحمن، قالوا أن الملائكة بنات ربنا، جعلوهم إناثا، ستكتب شهادتهم ويسألون. فالملائكة لا يتصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، وهذا لابد أن تحفظوه جيدا، لأن للأسف بعض المسلم بيعتقد أن جبريل ذكر عشان اسمه جبريل. يا ابني هذا ملك، لا علاقة لهم لا بذكورة ولا بأنوثة. فمشركوا العرب جعلوا الملائكة إناثا، مصيبة كبيرة جدا إذا وقعوا في الشرك. فالملائكة لا يتصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، بل هم عباد مكرمون عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك كان الاختبار بينهم وبين آدم عليه السلام في الأسماء. ولذلك لما سئل لم يعلموا، لأنهم لا علاقة لهم بالأسماء، هم لا يأكلون فكيف يعرفون الطعام، هم لا يشربون كيف يعرفون الشراب وأنواع الشراب، هم لا ينامون كيف يعرفون الأسرة والفرش. واضح؟ لذا قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا أمر مهم في الإيمان، التصديق بالملائكة، وتعلم أنهم يسبحون الله ليل نهار لا يفطرون، هذه وظيفتهم. لذا جاء في الحديث إن لله في السماء السابعة ملائكة، منهم القائم لله، ومنهم الراكع لله، ومنهم الساجد لله، منذ أن خلقهم، يعني منذ أن خلق إلى يوم القيامة. ملك قائم فقط يسبح، ملك راكع على طول ما بيرفعش، راكع فقط، ملك ساجد ما بيرفعش منذ أن خلق، خلق ساجدا لله عز وجل لا يرفع رأسه إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة ارتعدت فرائصهم من خشية الله، وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله. فماذا نقول نحن؟ نحن المقصرون. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أبطت السماء وأن لها أمطأت، أي ثقلت سموات العلى، فما من موضع قدم إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع لله أو ساجد لله، ما في موضع قدم إلا في ملك يسبح. فلابد أن تعلم وظائفهم وأحوالهم وصفاتهم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch dabei, die Eigenschaften dieser Engel zu erwähnen. Denn wie vorhin erwähnt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Eigenschaften kennt. Weil wie erwartest du, dass dein Glaube allgemein ja nicht steigt und deine Angelegenheit um die sechs Säulen des Glaubens und dein Glaube, der damit auch verbunden ist, der Glaube an die Engel, wenn du keine Kenntnis genau über diese Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala hast. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns dieses Wissen aneignen, dass wir die Eigenschaften, die verschiedenen Eigenschaften, die verschiedenen Tätigkeiten dieser Engel kennenlernen, auch dass wir unseren Glauben noch mehr stärken können daran. Ebenfalls, liebe Geschwister, nachdem wir vorhin verschiedene Arten der Engel erwähnt haben, sollte man auch wissen, dass es Engel gibt, die damit beauftragt sind, deine guten und deine schlechten Taten aufzuschreiben. Wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Infitar sagt, eine sinngemäße Übersetzung, und auf ihren Seiten haben sie edle Schreiber sozusagen. dafür, die damit beauftragt sind, deine guten oder deine schlechten Taten aufzuschreiben. Und hier gibt es etwas zu erwähnen, subhanallah, was sehr, sehr wichtig ist. Es wird überliefert, dass der Engel, der für deine schlechten Taten zuständig ist, derjenige, der für die guten ist, der schreibt diese sofort auf. Derjenige, der für deine schlechten Taten zuständig ist, nachdem du diese Tat vollzogen hast, wartet er einen Moment, weil er eine gewisse Hoffnung hat, dass du die Tauba vollziehst. Und er schreibt diese Tat nicht sofort nieder, sondern er hat eine gewisse Hoffnung, dass du noch die Reue zeigst, damit diese Tat gelöscht wird. Und ebenfalls wird überliefert, dass die Tauba, wie euch bekannt ist, dass sie das vergibt, was vorher war, und die guten Taten löschen die schlechten sozusagen aus und die schlechten werden zu guten Taten. Es wird ebenfalls aber auch überliefert, dass Allah subhanahu wa ta'ala genau diesen Engel, der dafür zuständig ist, seine schlechten Taten aufzuschreiben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn diese Sünden vergessen lässt. Aufgrund dessen, dass du dann nicht mehr diese Sünden hast. Also diese sehen wir heraus aus der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wissen wir, dass es bestimmte Engel gibt, die die Tätigkeit haben, den Thron zu tragen. Also halten wir fest, es gibt ganz, ganz verschiedene, viele Engel und sie sind verschiedenen Tätigkeiten zugeordnet. Ja? Ebenfalls, ja, nun, hier kommt eine sehr, sehr schöne Überlieferung, liebe Geschwister im Islam, die Geschwister ermutigen soll, die Wissensrunden zu besuchen und die Runden, in denen Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt wird und Runden mit rechtschaffenen Menschen, die an Allah und seinen Gesandten erwähnen und daran glauben und so weiter und so fort, sehen wir in einer Überlieferung, dass der an Anas, der überliefert von Anas radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala erschuf Engel, die damit beauftragt sind, in den Wegen umherzugehen und die Gedenkrunden oder Wissensrunden, nennen wir es Gedenkrunden, weil das arabische Wort, das gerade erwähnt ist, sind die Gedenkrunden, die diese Gedenkrunden suchen. Und wenn einer von ihnen fündig geworden ist, dann ruft er seinen Engel zu, kommt her, hier ist genau das, was ihr sucht. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, was wichtig ist, dass diese einem nicht zu trocken rüberkommen, dass sie ins linke Ohr reingehen und ins rechte Ohr wieder rausgehen, sondern dass man, es gehört zu unseren sechs Säulen des Glaubens, dass wir an die Engel glauben. Und wenn wir an die Engel glauben, müssen wir auch an ihre Eigenschaften glauben. Und wenn wir so einen authentischen Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sehen und hören, gibt es keinen Zweifel darüber, ob es wirklich so ist oder ob es nicht so ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Engel erschaffen, die damit beauftragt sind, die Gedenkrunden zu suchen. Und wenn dann jemand von ihnen fündig geworden ist, so sagt er, kommt her, hier ist genau das, was ihr sucht. Dann kommen sie und Wallahi, es ist wichtig, das zu wissen, weil genau in diesem Moment, in dem wir uns befinden, in diesem Ort, sollte man verinnerlichen, dass die Engel ihre Flügel über uns ausgebreitet haben. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt weiterhin, wenn sie diese Runden gefunden haben, so kommen sie hier hin und sie breiten ihre Flügel über sie auf, die die Lücke zwischen Himmel und Erde füllen. Oder sagen wir zwischen Erde und Himmel, damit man sich das besser vorstellt. Die ihre Flügel über diese Gedenkrunden legen und ihre Flügel reichen von Erde bis zum Himmel hoch, subhanallah. Ja, hier solltest du wissen, in diesen Runden, in denen du sitzt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala gedenkst, wenn du versuchst, dir Wissen anzueignen, wenn du dich versuchst, eine gewisse Anstrengung hinlegst auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, dass genau jetzt die Engel ihre Flügel über uns ausbreiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen und uns Aufrichtigkeit geben. Dass sie ihre Flügel über uns ausbreiten und die Lücke zwischen Erde und Himmel füllen. Und dann fragt sie Allah subhanahu wa ta'ala, und hier ist wichtig, dass man diese Sache ja nicht richtig versteht. Dann gehen sie zu Allah subhanahu wa ta'ala und Allah subhanahu wa ta'ala fragt sie, wie habt ihr meine Diener hinterlassen? Und hier ist wichtig, dass nicht jemand irgendwie in seinem Glauben erschüttert wird. Allah subhanahu wa ta'ala ist doch der Allwissende. Wieso fragt er die Engel, was die Menschen machen? Aber dies ist sozusagen eine Frage zur Bestätigung einfach nur. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala fragt sie und im Hadith wird erwähnt, Allah subhanahu wa ta'ala fragt sie und er ist der Wissende darüber. Denn im Hadith kommt direkt die Bestätigung und er fragt die Engel, wie habt ihr meine Diener hinterlassen? Und er ist der Wissende darüber. Yani er hat schon dieses Wissen, aber er fragt sie einfach nur aus der Bestätigung heraus. Wie habt ihr meine Diener hinterlassen? So sagen die Engel, wir haben sie hinterlassen, wie sie dich gedenken und dich preisen. Wie sie dich gedenken und wie sie dich preisen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, erhaben ist Allah subhanahu wa ta'ala, der dich für mich erschaffen hat, indem er erwähnt, haben sie mich denn gesehen? Und sie sagen, nein, ja Allah, sie haben dich nicht gesehen. Und dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist ein bisschen darüber, wie wäre es, wenn sie mich gesehen hätten? Dann würden sie, dann antworten die Engel, dann würden die Gewaltiger dich lobpreisen und dich um Vergebung bitten und dir gedenken. Dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist der Wissende darüber, was erfragen sie? Und so sagen die Engel, sie erfragen das Paradies. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist der Wissende darüber, haben sie es denn gesehen? Und so sagen sie, nein, ja Allah, sie haben es nicht gesehen. Und dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist der Wissende darüber, wie wäre es, wenn sie es gesehen hätten? So antworten die Engel, dann würden sie noch gewaltiger und noch bestrebter sein daran, dieses Paradies zu verlangen und die Sachen zu bitten. Dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist der Wissende darüber, vor was suchen sie Zuflucht? Und dann sagen die Engel, sie suchen Zuflucht vor deiner Hölle und vor deiner Bestrafung. Dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist der Wissende darüber, haben sie es denn gesehen? Und sie sagen, nein, sie haben es nicht gesehen. Und dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist der Wissende darüber, wie wäre es, wenn sie es gesehen hätten? Und so antworten die Engel, so würden sie bestrebter sein und gewaltiger versuchen, Zuflucht bei dir zu suchen vor dieser Angelegenheit. Allahu Akbar. Also diese Überlieferung, liebe Geschwister, muss einen also zum Nachdenken geben, dass du dir diese Situation genau bildlich vorstellst, subhanallah. Also dass Allah subhanahu wa ta'ala so mit ihnen redet und die Engel antworten, hätten sie es gesehen, so würden sie wahrlich noch gewaltiger Zuflucht bei dir suchen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist der Wissende darüber, und was möchten sie? Sie möchten deine Vergebung. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so sei Zeuge darüber, dass ich ihnen vergeben habe. Und dann sagen die Engel, ja Allah, aber unter ihnen ist ein Diener, yani der gekommen ist, vielleicht mit einer noch anderen Absicht. Yani es ist überliefert, dass einer gekommen ist, yani mit noch einer anderen Absicht dazu, oder er musste zusätzlich dazu etwas anderes erledigen, oder er ist nur gekommen, um diese Angelegenheit zu erledigen. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sei Zeugen darüber, dass ich ihnen allesamt yani vergeben habe. Es wird niemand sozusagen ausgeschlossen. Deswegen, liebe Geschwister, muss man diese Dinge innehaben, dass wir den, auch wenn es Überlieferungen sind, die, bei denen ich mir sicher bin, alhamdulillah, es sind nur bestrebte Brüder vor mir, die diese Überlieferungen schon mehr und mehr und immer öfter gehört haben, aber das Wichtige ist, dass man versucht, immer wieder sich daran zu erinnern. Weiter geht's. Liebe Geschwister, man muss wissen, dass diese Engel ebenfalls verschiedene Eigenschaften haben. Nachdem wir ihre Tätigkeiten erwähnt haben, muss man erwähnen, dass sie verschiedene Eigenschaften haben. Zu ihren Eigenschaften gehört beispielsweise, dass sie kein Essen zu sich nehmen, dass sie keinen Trank zu sich nehmen, dass sie kein Trinken zu sich nehmen, dass sie an ihnen nicht schlafen, dass sie nicht heiraten und dass sie, erwähnen wir so, geschlechtslos sind. Ja, dass sie keine Geschlechter haben. Deswegen erwähnt der Chef, ist es eine Angelegenheit des Kufr, wenn man zum Beispiel sagt, Jibril, yani weil er vielleicht so heißt, ist männlich. Oder wie die Araber damals gesagt haben, sie sind yani Mädchen Allah subhanahu wa ta'ala. Yani sie haben sie in weiblicher Form erwähnt. Dies ist auch falsch. Yani sie heiraten nicht und sie haben keine Geschlechter. Wie sie sind, Allahu alam, wir glauben daran, so wie es uns überliefert ist, dass sie kein Geschlecht haben. Jedenfalls sehen wir daraus, dass sie mit diesen Angelegenheiten, mit diesen weltlichen Angelegenheiten, mit Essen und Trinken so nichts zu tun haben in Surat al-Baqarah, wie Allah subhanahu wa ta'ala alle Dinge erschaffen hat und dann zu den Engeln gesagt hat, berichtet mir über die Namen dieser Dinge, wenn ihr wahrlich wenn ihr wahrhaftig seid, sagt Allah khair al-Haram. Erwähnt mir die Namen dieser Dinge, wenn ihr yani wahrhaftig seid. Und so sagen sie, yani gepriesen bist du, wir haben kein Wissen außer das, was du uns gegeben hast. Und dann ruft der Adam und sagt ihm, er berichte ihnen von diesem Namen. Und Adam a.s. berichtet ihnen von diesem Namen. Dies zeigt uns, wie der Sheikh erwähnt, yani ein Engel, der nicht schläft und der nichts damit zu tun hat, der kennt nicht solche Begriffe wie das Bett oder die Matratze oder ähnliches, auch wenn diese Begriffe jetzt aus unserer Zeit entnommen sind, ja. Oder das Essen, dieses Essen und das Essen, das kann man so essen, das isst man so. Oder dieses Getränk nimmt man so zu sich und das ist so und das ist so. Weil sie damit nichts zu tun haben. Und sie sind erschaffen, Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala, die ihre verschiedenen Tätigkeiten haben, die nicht essen, die nicht trinken, die nicht schlafen, die nicht heiraten, die kein Geschlecht haben. Zu guter Letzt erwähnen wir, dass es Engel gibt, die Geschwister, die von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen worden sind. Und die seit ihrer Erschaffung einfach nur im Rukur, yani in der Verbeugung sind, oder die nur in der Niederwerfung sind. Die nur in der Niederwerfung sind oder in der Verbeugung sind vor Allah subhanahu wa ta'ala. Seitdem Allah subhanahu wa ta'ala sie erschaffen hat, bis zum jüngsten Tag. Und dann, wenn sie aufstehen, Subhanallah. Yani, wenn die aufstehen, diese, die von seit ihrer Erschaffung bis zum Ende der Zeit nur im Rukur gewesen sind oder nur im Sujud gewesen sind, so werden sie aufstehen und werden sagen, gepriesen bist du, O Allah. Wir haben dich nicht so angebetet, wie es dir gebührt. Gepriesen bist du, O Allah. Wir haben dich nicht so angebetet, wie du es würdig bist oder wie es dir gebührt. Deswegen sollte der Mensch sich fragen, der nur eine gewisse Zeit hier ist, ob er Allah subhanahu wa ta'ala so angebetet hat, wie es ihm gebührt oder nicht.
Na. كذلك يجب أن تعلم أن من الملائكة منكر ونكير وأنهما يسألان العبد في قبره الأسئلة التي نحن بصدد الإجابة عليها في متن ثلاثة الأصول من ربك ما دينك من نبيك إله عظيم جدا أعطاك الأسئلة وإجابتها قبل أن تموت أرسل لك رسولا وأعطاك الأسئلة التي سوف تسألها في قبرك وسوف تسألها يوم القيامة وأعطاك الإجابات إجابات نموذجية في القبر قال لك هتسأل من ربك ودينا بنفصل لك من ربك والإجابة موجودة على أدلة القرآن والسنة ما دينك وقد بين لك القرآن والسنة ومن نبيك وقد بين لك نبيك في القرآن والسنة هل لك تسأل كمن يوم القيامة أول ما يسأل عنه العبد من عمله الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر وأنت تعلم هذا ومع هذا نجد من يقصر في الصلاة يعني أعطاك السؤال وإجابة السؤال ومع هذا نجد من يقصره سبحان الله بالله عليك هل رأيت طالب علم في مدرسة من المدارس أو في جامعة من الجامعات المحاضر أو الدكتور أو المعلم يعطيه الأسئلة اللي يمتحن فيها وإجابتها من أول السنة يقول له في الامتحان بعد 6 شهور أجيب لك 5 أسئلة فقط هم السؤال الأول 1 2 3 إجابته 1 2 3 الثاني الثالثة بالإجابات هي كل عليك تحفظهم أنت ممكن تحفظهم في نص ساعة راجعهم طول السنة هتخش تمتحن إيه رأيك وانقسم الناس مع هذا الذي أعطانا الأسئلة بإجاباتها تجد طالب مجتهد بطبعه من أول لحظة مسك الأسئلة بدأ يراجع بدأ يحفظ بدأ يهتم بدأ يتدبر طالب تاني كسوف قال لك يعني ليلة الامتحان بذاكرهم لسه السنة طويلة ليلة الامتحان هبقى ذاكر صاحبنا يقعد يلعب وكذا يجي ليلة الامتحان يحصل له مشكلة ما يعرفش يذاكر يخش الامتحان مش فاهم حاجة خالص مع ان الاسئله بين ايديه والاجابات بين ايديه طالب اخر اعرض عنها كليتا من الذي ينجح في الاختبار منهم الاول الذي اجتهد عشان ما تقوليش دي فهلوه حتى اللي ذاكر ليله الامتحان فقط بيجي في يوم الامتحان مش مركز لانه لسه مذاكرهم ساعتين ثلاثه دخل الامتحان مع رهبة لجنة الامتحان والمراقبين وقاعد لوحده نسي الأسئلة إنما اللي مذاكر طول السنة ينسى إزاي ده الأسئلة بالنسبة له منهج حياة هو عايشها فمش محتاج يتذكر بمجرد تت 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 على طول يجاوب هذا حالنا في قبورنا واحد قال لك الأسئلة سهلة إيه من ربك ما دينك شكرا عارف طيب بالفهلاوة كده ماشي لكن لم يعبد ربه حق العبادة ولم يعرف نبيه حق المعرفة ولم يعرف دينه حق المعرفة هو خذ الظاهر فقط يجي في القبر من ربك ها هنا ما يعرفش ربه إنما الثاني اللي عبد وأتقن ربي الله ده القضية مش محتاج يعني إذا كانت لجنة امتحان الدنيا مرعبة
شوف كده كلكم اكيد كلكم امتحنتوا امتحانات كثيره جدا. تجد مرضاه تيجي يا شيخنا عندي بكره امتحان ادعي لي. حاضر ربنا يوفقك ربنا ينجحك. وتلاقي ماشي بقى ايه صلوا الفجر الجماعه عنده امتحان واعملوا الاذكار والادعيه يا رب يخش امتحان مضطرب وبيطيعش. يا سلام بقول اول ورقه جايه كده فيها الاسئله وتلاقي قلبه يقعد يدق دب 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 دب. يا رب استر يا رب استر يا رب استر. امتحان مصيري مشكله حاطه له انت هتلاقيه يتسبب عرقا في الشتاء في البرد عمال يعرق ويمسك القلم بيترعش ما عايز كلمه بس السؤال ده انا فاكره اول كلمه بس عايز حد يقول لي كلمه مش هيقول لك كلمه. مشكلة كبيرة جدا ودي لجنة عادية في الدنيا ما بالك بلجنة امتحان تحت الأرض في ظلام حالك موحش ومن يسأله منكر ونكير يا رب سلم فتان القبر كما وصفهما النبي صوتهما كالرعد أبصارهما كالبرق يخرقان الأرض بأنيابهما يا رب سلم فيقعدانه وينتهرانه من ربه يا رب سلم. ابقى جاوب ابقى جاوب يا من قصرت وأهملت والله لن يكون لأن الله تعالى قال يثبت الله الذين آمنوا آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى منكر ونكير فتان القبر يجب أن تحتاط ويجب أن تعمل لأول ليلة في قبرك لما تسأل وحدك من ربك من نبيك ما دينك. الأسئلة موجودة الإجابات موجودة اللي عليك أنك تعمل تذاكر كويس عشان لما تدخل قبرك تستطيع أن تجيب. في القيامة هتسأل عن صلاتك أول شيء طيب أنت عارف أهو خمس صلاة في المنزل ما بتصليش ليه كويس تنظمش ليه انت هتسأل هتسأل عن الدماء. اول حاجة بين علاقة الانسان بالانسان الدماء وعلاقتك بالله الصلاة. الاسئلة موجودة والاجابات موجودة ذاكر. يبقى عندنا في القبر منكر ونكير فتان القبر نسأل الله السلام
اللهم آمين.
طيب ايضا من الملائكة مالك خازن النار يا رب سلم سلم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. دول أهل النار يعني أمنيتهم الموت ليقضي علينا ربكم عايزين نموت لا يتحملون العذاب. قال إنكم ماكثون تخيل أناس أسمى أمنيهم الموت يبقى حالهم إيه دول. نسأل الله السلام. فمالك خازن النار وعدد الخزنة 19 كما جاء في سورة المدثر عليها 19. مالك لا يضحك أبدا كما رآه النبي في المعراج. كيف يضحك وخازن النار رأى النار كيف يضحك سبحانك يا رب. كذلك من الملائكة خازن الجنة عليكم خازن الجنة اشتهر بين الناس أنه رضوان ولم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله بل هذا من الإسرائيليات بل هو خازن الجنة. أما رضوان كما تسمعون في الأغاني والأشعار هذا لم يرد به دليل صحيح لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فنتوقف فيه ونسميه خازن الجنة. خازن الجنة ثم ماذا؟ قلنا أن من صفات الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. طيب عايزين نرجع كده لسورة البقرة عندما عرض الله تعالى قضية خلق آدم على الملائكة عشان نفهم القضية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل هناك تعارض بين قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم. وهنا هل اعترضوا على أمر الله؟ الإجابة لا، كما قال الشيخ حسين، أبدا. ما الحكاية؟ الحكاية باختصار شديد، هم يسألون عن الحكمة من خلق آدم، لا يعترضون. يعني لماذا يا ربنا تخلق إذا كان للتسبيح إحنا بنعبدك؟ فعايزين نعرف إيه الحكمة من الخلق. قال إني أعلم ما لا تعلم. تقول لي يعني ده مش اعتراض؟ أبدا. الملائكة لا تعترض على أوامر الله، الملائكة عباد مكرمون. أما الحكاية استفسار عن الحكمة من الخلق، إذا كان هتخلق آدم من أجل عبادتك، طب ما احنا بنعبدك وبنسبحك وبنعظمك يا ربنا. فقالهم لا، في حاجات أنتم لا تعلمونها، في قضية اختبار وابتلاء وحكم أنتم لا تعلمونها. علشان كده يا جماعة البعض يسأل، طب من أين علم الملائكة أن آدم سيفسد ولسه ما اتخلقش؟ ده الأمر لسه بيعرض عليهم، كيف علموا ذلك؟ الحافظ ابن كثير في تفسير الآيات في سورة البقرة بيّن هذا الأمر وعدد أقوال العلماء في المسألة، ومنها قال أن القول الأول أن الأرض قبل خلق آدم عليه السلام كان يسكنها قبائل من الجن يسمون قبائل الحن والبن، قبائل الحن والبن، أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فأرسل الله جل جلاله جيشا من ملائكته فقتلوهم وشردوهم، وفر بعضهم إلى أعالي البحور، وكان من بينهم إبليس، كان لسه صغير فآثر عبودية الله مع الملائكة، قال أنا هاجي عبد الله وسبح. طيب ماشي، أدي قول عشان تعرف إيه اللي وجع الإبليس في زمرة الملائكة في القضية دي، يعني جاي منين؟ ده كان يسكن في الأرض وكان في فساد في الأرض، لما طردوا إبليس فر، كان صغير السن، تطلعنا هعبد ربنا والله يعلم خبث طوياته، فجاء الاختبار. طيب أدي وقع قول. القول الثاني أن الملائكة كما علمنا خلقوا من نور، وأن الأرض بالنسبة لهم طبقة مظلمة، فقالوا إذا كان مصير هذا المخلوق أن يعيش على تلك البسيطة المظلمة أو القطعة المظلمة، إذا لا شك أن تتنازعه القوة فيظهر منه الفساد، ما دام جاي في الظلام كده يبقى يكون فيه إيه؟ فساد. وده استنباط منهم عليهم السلام. القول الثالث وهو الأصوب أنهم قالوا هذا بما أعلمهم الله جل جلاله، بدليل أن الله تعالى عندما عرض عليهم أسماء الأشياء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يبقى كان هذا بعلم الله لهم، أعلمهم بعلمه جل جلاله إن هذا المخلوق سيكون من ذرية من يفسدون في الأرض ومن يظلمون ومن يقتلون ومن 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 ومن، فأخذوا على هذا المحمل وقالوا بسابق علمهم الذي أعلمهم الله إياه. من أجل هذا قلت لكم في حديث الملائكة الطوافين في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، عندما يسألهم الرب ده اسمه سؤال استنطاق. يعني إيه سؤال استنطاق؟ يعني ما من يا من سألتموني عن الحكمة من خلق آدم انطقوا الآن بما قلته لكم إني أعلم ما لا تعلمون. منهم هم الذاكرون والذاكرات، عمار المساجد، منهم الأنبياء والرسل والشهداء، فده اسمه سؤال استنطاق. يلا بقى عليك أن تقر بفضل آدم وذريته الآن، وأنت تحفهم بأجنحتك وترى حالهم من تفريغهم أوقاتهم لله رب العالمين ولذكره وعبادته. فهمت يعني سؤال استنطاق؟ فهمت؟ نعم.
So kommt, machen wir weiter, die Geschwister, mit dem Glaube an die Engel. Und wie mehrmals erwähnt ist, dass dies von hoher Wichtigkeit ist, dass man dieses Wissen hat. Nachdem wir verschiedene Engel erwähnt haben und ihre Eigenschaften, dass sie nicht essen, trinken, dass manche von ihnen erschaffen worden sind, nur um zu schulen, nur um Rekord sind und so weiter und so fort, erwähnt der Sheikh weitere Arten oder der Engel sozusagen. Und eines davon sind Munkar und Nakir. Und jeder von euch kennt diese Namen. Munkar und Nakir sind die zwei Engel, die zu dir in dein Grab kommen werden und dich befragen werden, wer dein Herr ist, was deine Religion ist und was dein Prophet ist. Wer dein Prophet ist. Und wer dein Prophet ist. Deswegen, liebe Geschwister, subhanallah, yani sehen wir, wie die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass er dir yani auf dieser Welt schon sagt, und das ist das, was wir yani in diesem Unterricht machen, die Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen. Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Barmherzigkeit heraus hat dich erschaffen und hat dir gesagt, was nach deinem Tod auf dich zukommen wird. Und hat dir gesagt, welche Fragen du gestellt bekommst. Indem hervorgeht, von Munkar und Nakir, dass sie auf dich zukommen werden und sie werden dich fragen, wer ist dein Herr? Und sie werden dich fragen, was ist deine Religion? Und sie werden dich fragen, wer ist dein Prophet? Und subhanallah, yani das Verwunderliche und das Verrückte gleichzeitig, sehen wir, dass wir eigentlich dieses Wissen haben, aber trotzdem sehen wir viele Muslime, die sich nicht mit dieser Materie beschäftigen. Und manche von ihnen mögen vielleicht sagen, ich kenne diese Antworten auswendig. Yani mein Herr ist Allah, meine Religion ist der Islam und mein Prophet ist Mohammed und ich muss keine Pflichten mehr machen, weil ich kenne diese Fragen. Aber man sollte wissen, dass damit das richtige Kennenlernen ist, dass du auf diesem Wege befolgst. Weil derjenige, der es nur so denkt, dass er sagt, okay, ich werde einfach antworten, mein Herr ist Allah, meine Religion ist der Islam und mein Prophet ist Mohammed, dieser wird im Grab nicht antworten können. Diese Person, die Geschwister, wird im Grab nicht antworten können. Vielmehr wird derjenige antworten, der ebenfalls nach diesem Wege gelebt hat. Dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Herr ist, dass der Islam seine Religion ist und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Vielmehr das Verwunderliche ist, yani wenn man ein weltliches Beispiel gibt, dann wird man diese Angelegenheit besser verstehen, subhanallah. Stell dir vor, du bist in deinem Studium oder in deiner Schule oder absolvierst welchen Abschluss auch immer, nehmen wir das Studium. Und der Professor sagt dir vom ersten Tag an, yani von deinem ersten Semester an, sagt dir dein Professor, yani das Studium, sagen wir jetzt einfach mal, geht über ein Jahr. Und du wirst am Ende des Jahres diese Frage bekommen und diese Frage bekommen und diese Frage bekommen und diese Frage bekommen. Und die Antwort auf diese Frage ist diese Antwort und diese Antwort und diese Antwort, diese Antwort und diese Antwort. Yani Wallahi, subhanallah, yani man muss versuchen, sich hineinzuversetzen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns über die Offenbarung und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani offenbart, dass im Grab Munkar und Nakir werden auf dich zukommen und sie werden dich fragen, wer ist dein Herr, wer ist dein Prophet und was ist deine Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala gab uns das Wissen und alhamdulillah, es wurde uns übermittelt, genau die Antworten auf diese Fragen. Nun ist es ja eigentlich hirnrissig, ja, zu denken, der Professor kommt zu dir im ersten Semester oder am ersten Tag und sagt dir das. Und du denkst dir einfach nur, okay, wenn ich die Zeit habe oder am Ende vom Studium oder am Ende des Jahres, werde ich versuchen, mich damit zu beschäftigen. Und er wird in das Studium kommen und er wird nicht antworten, in die Klausur kommen und er wird nicht antworten können. Yani wenn wir das Ganze als weltliches Beispiel nehmen und wir gehen einfach mal davon aus, dass das jetzt wirklich passiert, dann würde doch jeder von uns diese Person, die trotzdem durchgefallen ist, denn jeder von uns würde sagen, diese Person, die ist geistig, ist nicht normal. Oder wird jeder machen. Denn nachdem du die Fragen bekommen hast und du hast die Antworten bekommen, aber du konntest darauf nicht antworten. Nun gibt es einen Unterschied, liebe Geschwister, zwischen Student A, der die Fragen und die Antworten bekam, und er befasst sich jeden Tag, sagen wir, eine halbe Stunde damit. Jeden Tag befasst er sich eine halbe Stunde damit. Und er geht in die Klausur rein, und er wird gefragt und er antwortet. Und er wird gefragt und er antwortet. Warum? Weil er das Intus hat. Er hat diese Angelegenheit, hat er inne. Yani, er hat es nonstop gelernt. Yani, dieser wird 100% antworten können. Und Person B kommt und schiebt es vor sich hin. Und am letzten Abend vor der Klausur möchte er lernen. Und es kommt ihm vielleicht das dazwischen und diese weltliche Angelegenheit dazwischen. Und vielleicht verschläft er oder ähnliches. Und er geht in die Klausur und er ist total unsicher. Und ihr denkt sich, subhanallah, yani diese Antwort habe ich doch gestern gelesen. Yani, das weiß ich doch, aber er kommt nicht drauf.
Und diese Frage, die habe ich auch gestern Abend, die bin ich noch durchgegangen, subhanallah. Und die Antwort darauf, die war doch so, warte mal, gleich kommt es gleich und es kommt nicht. Und diese Frage, die habe ich auch gesehen, subhanallah, gestern Abend habe ich die Antwort gewusst, aber jetzt, mir fällt nichts ein. Ich überlege und überlege, aber die Antwort fällt mir einfach nicht ein. Warum? Weil Person A sich vorbereitet hat auf diese Angelegenheit und Person B war unachtsam dieser Angelegenheit gegenüber und kann deswegen nicht antworten, fällt durch die Klausur. Yani hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Barmherzigkeit heraus, subhanallah, dass er uns diese Dinge gegeben hat und gesagt hat, im Grab werdet ihr so befragt. Und subhanallah, yani Munkar und Nakir ist nicht zu vergleichen mit Professor Schmidt, der mit einer sanften Stimme kommt und sagt, yani, guck mal hier, das ist die Frage, überleg doch mal, yani, es ist überliefert, dass die Stimmen wie ein Donner, yani, wie das Gewitter haben, subhanallah. Wer ist dein Herr? Wer ist, oder was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Ja, hier ist nichts mit, überleg mal oder irgendwie, subhanallah, du musst dir diese Situation vorstellen. Ja, wenn wir das weltliche Beispiel nehmen, wie der Chef erwähnt hat, wenn Person XY eine Prüfung hat, eine Klausur hat, und er kommt morgens, ja, du siehst ihn zum Fächergebet zum ersten Mal, und er betet das Fächergebet, und er macht Azkar, und er hebt seine Hände und er sagt, Sheikh, kannst du bitte Dua für mich machen? Ich schreibe eine wichtige Klausur. Und er geht total nervös, er bekommt zittrige Knie, subhanallah, es ist Minusgrad, aber trotzdem schwitzt er, weil er total nervös ist in dieser Angelegenheit. Seine letzte Klausur, gehen wir davon aus, das ist sein dritter Versuch, sonst kann er seinen Bachelor wegschmeißen und sein Studium kann er komplett wegschmeißen. Und er ist total nervös, subhanallah. Ja, er ist, ich muss das schaffen. Yani, er ist richtig nervös, subhanallah. Stell dir das vor, yani, er betet dann auf einmal. Und er gedenkt Allah, subhanahu wa ta'ala, und dann kommt die Klausur. Und sie ist verdeckt. Und er denkt, oh Allah, beschütze mich, oh Allah, lass diese Frage kommen. Und so ist sein Zustand, dass er total nervös, dass er durcheinander, dass er richtig wackelig ist, subhanallah. Wie ist sein erster Zustand, liebe Geschwister, wenn man einen Meter oder 1,80 Meter oder 2 Meter unter der Erde liegt, es ist total Dunkelheit und es kommt Munkar und Nakir und er ruft dir zu, wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet? Und glücklich schätzen kann sich derjenige, der sich auf dieser Dunya seine Antworten parat gelegt hat, dass er direkt antworten kann. So viel zu dieser Angelegenheit. Ebenfalls sehen wir, und das ist auch eine heuristische Sache, subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in seiner Religion festigen und uns recht leiten. Wir sehen, deine Geschwister, wo auch überliefert ist, dass die erste Frage am Tag des jüngsten Gerichts, sagen wir nicht im Grab, nicht, dass jemand durcheinander kommt, am Tag des jüngsten Gerichts wird das erste sein, wonach du befragt wirst, ist das Gebet. As-Salah. Wenn dieses gut ist, so sind all deine anderen Taten gut. Und wenn dieses schlecht ist, so sind all deine anderen Taten schlecht. Und wir sehen Muslime, die sagen, ich bin Muslim und ich glaube an Allah und er betet nicht. So bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns standhaft macht und uns recht leitet. Ein weiteres Beispiel, liebe Geschwister, ist Malik. Malik ist betitelt oder hat die Tätigkeit, dass er der Höllenwächter ist. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Nacht- und Himmelreise erwähnt hat, yani Malik ist jemand, der nicht lacht. Malik ist jemand, der nicht lacht. Weil er der Höllenwächter ist, weil er gesehen hat, welche gewaltige Bestrafung da drin ist und er lacht nie. Ebenfalls haben wir einen Paradieswächter. Es ist durchgesickert bei vielen Muslimen, dass er bekannt ist als Ridwan, aber dies ist ebenfalls eine Angelegenheit, die nicht authentisch überliefert ist. Deswegen erwähnen wir ihn einfach nur den Paradieswächter. Liebe Geschwister im Islam, ich beeile mich ein bisschen, dass wir uns beeilen. Die Angelegenheit, die Geschichte von Adam a.s. in Surah al-Baqarah, die erwähnt ist, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Vers Nummer 30, und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei auf der Erde einen Statthalter einzusetzen, da sagten sie, yani die Engel, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir dich doch Lob preisen und deiner Herrlichkeit Lob singen? Er sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Und er lehrte Adam die Namen alle. Hierauf legte er sie, yani die benannten Dinge, den Engeln vor und sagte, teilt mir deren Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid. Sie sagen, yani die Engel sagten, frei sei dir, wir haben kein Wissen außer dem, was du uns gelehrt hast. Du bist ja der Allwissende, der Allweise. Er sagte, oh Adam, teile ihnen ihre Namen mit. Als er ihnen ihre Namen mitgeteilt hatte, sagte er, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, habe ich euch nicht gesagt, ich kenne das Verborgene der Himmel und der Erde und ich weiß auch, was ihr offenlegt und was ihr verborgen zu halten sucht. Die Engel, warum haben sie Allah subhanahu wa ta'ala? Weil wir haben vorhin erwähnt, die Engel sind Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala, die keinen Befehl, yani sich widersetzen. Nachdem ihnen Allah subhanahu wa ta'ala erzählt hat, dass er Engel erschaffen hat. Warum haben die Engel, yani Allah subhanahu wa ta'ala, gefragt, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Und dies ist ganz, ganz wichtig. Man sollte wissen, dass dies keine Widersetzung der Engel ist, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Vielmehr war es einfach nur eine Frage von einem Wissen, das sie nicht hatten, und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala gefragt. Ja, nicht, dass jemand sagt, mit dieser Frage haben sie sich Allah subhanahu wa ta'ala widersetzt. Ja? Nicht, dass jemand ein falsches Verständnis diesbezüglich bekommt. Sondern sie haben einfach nur damit gemeint, wenn du damit die Lobpreisung und die Danksagung und so weiter beabsichtigst, so kommen wir doch damit auf und wir lobpreisen dich und so weiter und so fort. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich weiß, was ihr nicht wisst. Eine andere Frage, die ebenfalls sehr, sehr wichtig ist. Warum fragen die Engel hier, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Jetzt ist die Frage, liebe Geschwister, woher sollen die Engel gewusst haben, dass dieses Geschöpf auf der Erde Unheil stiftet und Blut vergießen wird? Denn er ist ja noch nicht auf der Erde. Und die Engel fragen, wie sind sie darauf gekommen? Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, erwähnt in seinen Aussagen, er sammelt die Aussagen der Gelehrten diesbezüglich. Die erste Aussage lautet, sie haben diese Frage gestellt, weil es vor den Menschen auf der Erde eine Bevölkerung von Dschinn gab und sie haben sehr viel Unheil gestiftet, bis Allah subhanahu wa ta'ala sie sozusagen verschwinden ließ, bis Allah subhanahu wa ta'ala bis Allah subhanahu wa ta'ala sie yani gefangen nahm oder sie vernichtete sozusagen. Außer Iblis gehörte dann zu denjenigen, der sagt, ich möchte zu den Engeln und ich möchte dich lobpreisen, o Allah. Dies zur ersten Angelegenheit. Yani die Engel sagen, möchtest du jemanden schaffen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Die erste Aussage haben wir erwähnt, weil vor ihnen, yani vor den Menschen, eine Bevölkerung von Dschinn auf dieser Erde war und sie haben sehr, sehr viel Unheil gestiftet. Aufgrund dessen haben sie gefragt, ja, die sinngemäßen Gänsefüßen wieder, möchtest du wieder jemanden erschaffen, der Unheil stiftet und Blut vergießt. Wie erwähnt, yani Iblis yani ist entkommen und dann zu den Engeln Allah subhanahu wa ta'ala zu lobpreisen. Die zweite Aussage ist, dass die Engel aus Not, yani die Engel sind aus Licht erschaffen. Und wenn ein Geschöpf, das aus Licht erschaffen worden ist, yani so wie wir es uns mit unserer Vorstellungskraft gar nicht vorstellen können, auf diese Erde hinunterblicken, so kommt dies als düsterer, dunkler Ort vor. Und sie sind sich sicher, jemand, der auf so einem düsteren, dunklen Ort lebt, es wird auf jeden Fall Ungerechtigkeit geben und es wird Unheil geben. Und die dritte Aussage, und das ist das, die dritte Aussage, und das, was inshallah am nächsten ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen dieses Wissen gegeben hat. Bevor er die Menschen auf die Erde sandte, hat er ihnen schon dieses Wissen gegeben, dass es dazu kommen wird, eventuell, dass Blut vergossen wird und Unheil verrichtet wird. Aufgrund dessen, weil die Engel sagen, preis sei dir, wir haben kein Wissen außer dem, was du uns gelehrt hast. Und es gibt Lehrer, die sagen, dass da genau dieses Wissen, ja nicht zu dem Wissen gehört, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen im Voraus schon gelehrt hat. Deswegen, liebe Geschwister, diese Engel haben nicht Allah subhanahu wa ta'ala das Befehl sich widersetzt, sondern sie wollten nur die Weisheit daraus kennen. Aus der Schöpfung und auch der Bewohner der Erde. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, wir sehen ebenfalls wiederum in dem anderen Hadith, der überliefert ist von Anas radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, es gibt Engel, die umhergehen und die Wissensrunden suchen. Und ihr kennt diesen Hadith, wir haben ihn eben ausführlicher erwähnt. Warum fragt Allah subhanahu wa ta'ala hier, wie habt ihr meine Engel hinterlassen? Oder wonach fragen sie? Oder wonach suchen sie Zuflucht? Oder was wünschen sie von mir? Um den Engel zu zeigen, dass die Weisheit, die ihr vorher nicht kanntet, dies ist die Weisheit darauf. Ich frage euch nur, damit euch diese Weisheit bewusst wird, dass es von diesen Dienern ebenfalls auch Diener gibt, die sich in Wissensrunden begeben, Allah gedenken, Allah danken, seine Gebote und Verbote einhalten und so weiter und so fort. Also ist hoffentlich diese Angelegenheit inshallah angekommen.
Nach dem Hadith an Anil Malaika. وقد طال بنا المقام عفوا لأن المحاضرة مهمة جدا الحديث عن ملائكة مش عايزين نقطعها المحاضرتين فنختم الحديث عن ملائكة الرحمن بأن نبين أن عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل القائل وما يعلم جنود ربك إلا هو ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في رحلة المعراج عندما وصل إلى بيت الله المعمور في السماء السابعة يدخل في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، فإذا خرجوا لم يعودوا إليه إلى يوم القيامة. فتخيل بقى عدد الملائكة قد إيه، يعني في كل يوم 70,000 ملك كل يوم يطوفوا بالبيت مع نص الناس تاني ويخرجوا، ما يرجعوش تاني يوم القيامة، كل يوم 70,000 ملك. واضح؟ فعددهم لا يعلمه إلا الله رب العالمين، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كذلك نعلم أن منهم الحفظ الذين يحفظوننا في نومنا، وأن منهم من يتعاقبون في الصلوات معنا، وأن منهم من يستغفرون للمؤمنين أثناء بين الأذان والإقامة، فهم يحبون المؤمنين ويستغفرون للمؤمنين، فواجب على المؤمن أن يحبهم وأن يؤمن بهم وأن يكون إيمانه على الإجمال كما ذكرت، والتفصيل بهذا القدر نكون قد أشرنا إلى ركن الإيمان بالملائكة. أسأل الله عز وجل التثبيت والسداد والتوفيق للجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Chef, entschuldigt sich dafür, dass dieser Vortrag ein bisschen in die Länge geraten ist, aber weil dies ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, diese zweite Säule des Glaubens, dass man an die Engel glaubt. Und der Sheikh wollte nicht dieses Thema in zwei Vorträge unterteilen, deswegen hat er sich ja nicht versucht zu beeilen und viel Zeit in Anspruch genommen, dass es heute inshallah bearbeitet wird. Die letzte Angelegenheit, die wir erwähnen, liebe Geschwister, ist, dass die Anzahl der Engel yani uns verborgen ist. Die Anzahl der Engel kennen wir nicht. Die Anzahl der Engel kennen wir nicht, basierend darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran sagt, und die Soldaten deines Herrn kennt nur er, sinngemäße Übersetzung. Und die Soldaten deines Herrn kennt nur er. Ebenfalls überliefert die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in der Nacht- und Himmelreise war, als er in den siebten Himmel heraufstieg und in Beit al-Ma'mur, vielleicht kennt jemand von euch diese deutsche Bezeichnung dafür. Okay, anscheinend nicht. Oben beim Beit al-Ma'mur, der Schiff an den Arschen. Im siebten Himmel sozusagen. Und sie gehen hoch und täglich, ja, wenn jetzt die Überlieferung vollendet ist,
dann Beit al-Haram fil Ard.
Eine Wohnstätte Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allahs Wohnstätte in der Erde sozusagen ist, ja, in al-Haram. Dass in diese Wohnstätte, ja, täglich, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt, in diese Wohnstätte Allah subhanahu wa ta'ala im siebten Himmel kommen täglich 70.000 Engel rein und sie machen Tawaf und sie gehen wieder raus. Und die 70.000, die jetzt da drinnen waren, kommen nie wieder rein. Und am nächsten Tag, ja, vom ersten Tag bis zum jüngsten Tag sozusagen, es kommen täglich 70.000 Engel rein, machen Tawaf und kommen wieder raus. Und am nächsten Tag kommen andere 70.000 rein und wieder raus. Und diejenigen, die drin waren, gehen nie wieder rein. Ja, nee, muss ich jetzt vorstellen, anhand der Anzahl der Tage, wie gewaltig die Anzahl der Engel sein muss. Und diese Angelegenheit, dieses Wissen hat nur Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls muss man erwähnen, dass es von den Engeln Beschützer gibt, die sich im Schlaf beschützen, Leute, die mit uns beten, Leute, die bei Istighfar dabei sind und so weiter und so fort. Also halten wir abschließend fest, liebe Geschwister im Islam, es ist ein sehr komplexes Thema, was die zweite Säule angeht, der Glaube an die Engel Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir sollten, und Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er uns standhaft macht, fest an diese Angelegenheit glauben und diese Angelegenheit innehaben, dass wir inshallah zu den Erfolgreichen gehören. Wir sagen diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
بقيت مسألة يسيرة جدا فيما يتعلق بالملائكة في الآخرة. الملائكة في الجنة يكونون خادما للإنس، ودي مسألة عقدية تكلم فيها العلماء، من الأفضل، البشر أم الملائكة؟ لأن الملائكة في الجنة يكونوا خدم، يخدمون الإنسان، يخدمون المؤمنين في جنة الله رب العالمين. فقال العلماء باعتبار البداية الملائكة أفضل، وباعتبار النهاية البشر أفضل. باعتبار البداية أفضل لأنهم مخلوقون من نور، ولا شك أن طبيعة الخلق أرقى من طبيعة خلق آدم. البشر خلق من تراب، فباعتبار الابتداء الملائكة أفضل، وباعتبار الانتهاء البشر أفضل، لأن الملائكة في الجنة يكونون خدما للمؤمنين. هذا وبالله التوفيق.
نعم. die wirklich allerletzte Angelegenheit jetzt bezüglich dieser Sache. Die Gelehrten haben sich die Frage gestellt, ja, wer besser ist. Ist der Mensch besser, bevorzugter oder sind es die Engel? Die Gelehrten aufgrund dessen sagen, am Anfang sind die Engel vorzüglicher und besser, weil die Engel aus Nur erschaffen worden sind und der Mensch sozusagen aus Erde. Und sie ja nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala sind und so weiter und so fort. Das heißt, am Anfang sind sie vorzüglicher, haben einen besseren Status. Aber sie sagen, am Ende ist der Mensch vorzüglicher als der Engel. Weil wir wissen, die Gläubigen, die ins Paradies eintreten werden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu diesen Menschen gehören lassen, dass die Engel Diener für die Menschen im Paradies sein werden. Sie werden deine Diener sozusagen sein. Die Engel werden deine Diener im Paradies sein. Deswegen sagen die Gelehrten, am Anfang sind die Engel besser. Aber was das Ende angeht, so sind die Menschen besser. Allahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kann man fragen?